Ja, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Datenkanals. Heute mit einer kleinen technischen Neuerung, denn ich sitze gerade aktuell allein im Studio im OKJ und der Jens ist per Telefon zugeschaltet aus der Ferne. Hallo Jens.
Hallo Jörg.
Ja.
Ja, ich bin etwas weiter weg heute und wir machen halt einfach ein kleines Experiment.
Genau.
Ich habe mich jetzt per Telefon zugeschaltet und versuchen jetzt auf diesem Weg die Sendung zu bestreiten.
Ja, wir schauen einfach mal, denn Technik müssen wir natürlich auch in dem Sinne ausprobieren. Wir sind ja als Datenkanal auch Technik interessiert und da gehören dann auch Experimente mit dazu.
Richtig. Wobei, das erste Experiment ist ja schon ein bisschen gescheitert.
Ja.
Also wir hatten quasi vor, über quasi modernste Technologien das zu probieren, aber da ist meine Internetverbindung leider nicht stabil genug.
Ja, wir hatten erst versucht, hier über die Webplattform die Kommunikation herzustellen. Allerdings hat schon die Videoverbindung das Ganze überfordert und dann auch noch die Sprachverbindung ist abgebrochen, sodass wir jetzt zurückgegangen sind auf klassisches Telefon. Aber ja, so ist das im Entwicklungsland Deutschland.
Genau, das ist halt in dem Land, wo quasi nirgendwo Internet gibt.
Ja.
Spürt man das ganz deutlich. Und ich weiß nicht, ob dir das vor kurzem mal über den Weg gelaufen ist. Es gab so eine Meldung, dass die Telekom in einem Gebiet VDSL verlegt hat und dann ihren Kunden eine ganz stolze Meldung geschrieben hat. Ja, das ist ganz toll, Flatrate und alles super. Und sie bauen jetzt ihre Anschlüsse um und die 50 Mbit-Anschlüsse werden gedowngraded auf 16 Mbit. Herzlichen Glückwunsch.
Ja. Das ist super. Ich habe heute Morgen im Deutschlandfunk war um 10 der Marktplatz als Sendung wieder an der Reihe und die hat
Philipp Banse.
Was?
Mit Philipp Banse.
Ja, mit Namen kannst du mich leider jagen. Ich kann es dir nicht genau sagen. Allerdings hatten die nämlich auch zum Thema die Digitalisierung bzw. den Ausbau des Internets und eben die Breitbandversorgung. Und da waren auch so einige gruselige Geschichten mit dabei aus der Realität. Und was auch für mich ganz neu war, Helmut Schmidt, also hat 1981 schon vorgehabt, Glasfaser in Deutschland flächendeckend auszubringen. Also, um das jetzt mal ein bisschen einzuordnen, denn ich habe auch erst gedacht, Helmut Schmidt, das ist doch irgendwie jetzt gerade ein Versprecher oder sowas, aber das war wirklich 1981 schon die Idee. Und wie weit wir vorangekommen sind, das merken wir eben auch heute in der Sendung.
Ja, leider.
Ja, also sagen wir es mal so, gut Ding will Weile haben.
Genau, aber wir haben ja bis 2050 dann endlich auch WLAN in allen Bussen.
Ja, sowas wird bestimmt auch noch kommen. Hochmoderne Technologie, sowas wie eben WLAN und Zugänge in mobile Internetzugänge, stabile und brauchbare. Genau.
Ja, ich meine, darüber kann man lange philosophieren, sich lange drauf aufregen.
Ja.
Irgendwann akzeptiert man einfach sein Schicksal.
Sehr gut getroffen.
Ja.
Ja.
Genau, deswegen war ich eigentlich ganz froh, dass ich vor zwei Wochen müssen es her sein, dass ich da auch auf den Chemnitzer Linux-Tagen sein konnte, weil dort gab es in der Tat eine funktionierende und halbwegs schnelle Internetverbindung.
Ah, da hattest du ja auch eine Pause mal eingelegt gehabt, hattest du mir geschrieben oder erzählt. Und bist jetzt wieder zurück in einem weniger versorgten Gebiet.
Richtig, ja. Also immer noch im Entwicklungsland Deutschland natürlich. Aber ansonsten, ja.
Genau. Aber noch eine Ankündigung würde ich kurz vorher einschieben. Ich habe entdeckt, es ist ein neuer Jenaton angekündigt. Irgendwie ein kleines Déjà-vu zu unserer letzten Sendung. Allerdings ist jetzt eben auch schon auf für den 21.04. der dritte Jenaton angekündigt wurden. Also es ist noch ein guter Monat bis dahin, aber es gibt unter anderem auch schon Planungen dafür, und wer sich daran beteiligen will, der kann unter offenes-jena.de mal schauen und sich dann dort auch durchhangeln zu einem Pad, wo unter anderem Ideen gesammelt werden, wo Ideen einfach gesucht werden, die an dem Tag, an dem 21.04. dann verwirklicht werden können oder vielleicht auch erstmal begonnen werden können. Ein Thema, was jetzt schon so ein bisschen angerissen wurde an einer Stelle, war dieser Mängelmelder. Dazu gab es wohl auch schon von Seiten der Stadt Fortschritte, aber es sind wohl auch mit Ideen und Planungen für den Jenaton am Laufen, dass an dem Tag auch in der Richtung etwas passiert. Ja, das als kurze Ankündigung vorher. Vielleicht unsere Sendung wird nämlich auch nochmal, die April-Sendung wird an dem Donnerstag vor dem 21. stattfinden. Und da werden wir nochmal wahrscheinlich ein paar Worte dazu sagen. Aber da ist es dann eben auch kurz vor knapp, sodass eventuell Ideen und Einreichungen nicht mehr so gut möglich sind. Daher auch jetzt an der Stelle eben schon der Verweis auf die Webseite offenes-jena.de.
Oh, das gibt auch die Seite jenaton.de.
Ja, wobei ich vorhin drauf geschaut habe, auf der war irgendwie recht übersichtlich gestaltet. Also da ist zwar ein großes Bild und drei Textblöcke, aber da war doch irgendwie die Seite offenes-jena.de etwas inhaltsreicher.
Und wann geht es eigentlich los? Ab wann kann man da vor Ort sein?
Ab 9 Uhr, soweit ich das mitgelesen habe, sollte es losgehen und bis 18 Uhr oder mehr oder minder Open End wieder. Und auch am Abend zuvor, an dem Freitagabend, ist wohl auch schon so ein kleines Treffen in irgendeiner Kneipe. Also so ein kurzes Zusammentreffen, beschnuppern, wer halt unter Umständen von weiter her anreist. Ja, genau. Und da natürlich auch immer wieder was Neues zu entdecken und was Neues in dem Sinne in der Technikwelt passiert, kann ich sagen, ich habe mich jetzt auch zu Twitter vorgewagt. Und da diese Welt mir doch noch recht fremd und unerklärlich ist, habe ich das einfach zum Thema der heutigen Sendung gemacht. Denn ich weiß nicht, Jens, wie lange bist du bereits bei Twitter?
Also ich durfte kürzlich mein 10-jähriges Jubiläum feiern.
Oh, Gratulation, wow.
Genau. Ich war ganz erstaunt, dich da kürzlich auch davor zu finden.
Ja, ich habe bisher noch nicht den Sinn darin entdeckt oder in der Vergangenheit gesehen und habe auch daher ganz gut ohne gelebt. Jetzt war aber, genau, es war ja bei uns diese Anfrage, wir hatten über Twitter die Anfrage an an die Follower gestellt, wie sie denn unseren Podcast bewerten, beziehungsweise allgemein, wie man Podcasts bewerten kann. Oho, oho, oho. Ich höre irgendwie. Ach doch, Jens.
Okay. Ich müsste dich mal kurz rausnehmen. Bin schon wieder da.
In Ordnung. Und wir hatten im Prinzip vor kurzem diese Frage ein bisschen Rückmeldung. Also man lebt halt oder man schwebt halt nicht ganz so allein im Universum und würde doch gerne auch mit anderen interagieren und eben auch gerne eine Rückmeldung haben, und sei es nun auch negativer Natur. Also nicht nur in dem Sinne das Schulterklopfen, sondern vielleicht auch so ein paar Anregungen, was wir verändern könnten oder an Themen, was wir vielleicht auch in dem Sinne aufgreifen könnten. Und da hatte
ich
Jens...
Ich glaube, was man da noch sagen muss, dass eigentlich die Initiative von dir ausgegangen ist, dass du einen Podcast hörtest und so mit dem nicht ganz so zufrieden warst, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, genau.
Wenn du dich dann gefragt hast, wie es denn euch da draußen geht mit unserer Sendung und ja, dann von diesem Standpunkt oder Punkt ist ausgestattet und dann überlegt, wo kann man solche Bewertungen herbekommen.
Ja, genau. Ich hatte einen Podcast gehört und dann auch mit auf deren Webseite ein paar Kommentare gelesen, so nach dem Motto, ach, der labert viel zu viel und die Fragen, die er stellt, sind langweilig. Und das sind so ein paar Sachen gewesen, wo ich auch, naja, diese selbstkritische Frage gestellt habe, wie interessant sind wir für euch da draußen oder an welchen Stellen labern wir zu viel? Und das ist halt die Frage gewesen. Wir haben dann verschiedene andere Plattformen abgegrast, wo es, naja, hier, wann habe ich auf einer Plattform Bewertungen gefunden? Also es so richtig einheitlich gab es nichts, wo man in dem Sinne mal Rückmeldungen einsammeln kann. Und daher hatten wir dann, also hattest du ja im Prinzip kurzerhand auf Twitter gefragt.
Genau. Und das war sozusagen der Startpunkt, der dich dann hierher geführt hat.
Genau. Da kamen dann zwei, drei Antworten und bei der einen Antwort hieß es, Rückmeldungen sind irgendwie doof, Likes vergeben ist irgendwie nicht gerade das, was man in dem Sinne für einen Podcast oder da war konkret angesprochen, in einer Podcast-Software haben will. Also, dass man irgendwie an jedem Ding dann noch Sternchen oder sowas vergibt. Und genau das war, also an diesem Punkt wollte ich halt ansetzen und sagen, uns ging es halt auch weniger darum, irgendwie Sternchen zu kriegen, denn jeder weiß im Prinzip, dass wenn Sternchen vergeben werden, sind es entweder einer oder fünf. Aber uns ging es eher um die qualifizierte Rückmeldung. Und da ist vielleicht auch Twitter gar nicht so verkehrt, um in der breiten Masse ein bisschen was einzufangen. Allerdings auf die auf die Frage hin gab es ja auch nicht so viel Rückmeldung. Ich überlege gerade.
Ich meine, hier muss man natürlich auch berücksichtigen, dass ich die Frage jetzt erstmal von unserem Datenkanal-Account gestellt habe. Und der hat nicht allzu viele Follower. Also ich sage mal, generell ist unser Account wenig aktiv. Also ich poste halt meistens was, wenn eine Sendung kommt. Und ansonsten wenig. Und es gibt halt auch wenig Interaktion mit den Followern. Und das sorgt dann auch so ein bisschen dafür, dass dann hier auch wenige Antworten auf so eine Frage kommen.
Okay. Also das ist auch etwas, was ich schon mit vermutet habe, dass diese ganzen, ich sag mal insgesamt diese also Kanäle und Accounts auf allen Plattformen natürlich aktiv gespielt werden müssen.
Genau.
Aber trotzdem, ich habe nämlich gerade unsere Seite aufgerufen. Wir haben wirklich eins zu eins den Namen Datenkanal bei Twitter. Also wer jetzt spontan eintippen will, twitter.com/datenkanal.
Oder @datenkanal in der jeweiligen App.
Und dort haben wir 324 Leute, die sich jedenfalls für uns interessieren oder für das, was über diesen Twitter-Account läuft. Ja, insofern könnte man fast sagen, wir haben von diesen 300 Leuten haben wir zwei aktivieren können, also so in etwa 1%. Also so ganz bin ich in diesen Marketing-Sachen nicht, aber ich fit, was da so die Zahlen sind, aber ich glaube, so schlimm, schrecklich, schlecht ist das gar nicht, dass man 1% in dieser riesigen Menge, also es ist ja im Prinzip, dass wir gerade hier darüber sprechen, in der ganzen großen Twitter-Wolke in irgendeiner Form Rückkopplung zu kriegen. Ja.
Genau, aber ich denke schon, wenn wir sozusagen hier aktiver sind, mehr Aktivitäten entwickeln, dann zieht das natürlich mehr Follower an. haben sie natürlich dann auch wiederum mehr Aktivitäten.
Ja.
Mehr Reaktionen etc.
Ja, mal schauen, also vielleicht müssen wie wir da interessante Sachen reinbringen können. Wobei umgekehrt, und damit kommen wir eigentlich schon zu meiner Kernfrage, wozu ist Twitter eigentlich gut? Was macht man damit oder was soll man sich darunter vorstellen? Denn was sollte der Datenkanal als Account auch großartig twittern?
Das ist, glaube ich, schon die schwierigste Frage, die du dir zuerst stellst. Weil, also ich sag mal, kann man sehr philosophisch beantworten. Mhm. Und grundsätzlich denke ich, dass der Anwendungszweck fast für jede Benutzerin oder jeden Benutzer ein anderer ist.
Echt?
Also, okay. Ja. Also das, ich glaube, diese Frage, wofür das gut ist, lässt sich aus meiner Sicht schwierig, also nahezu gar nicht beantworten.
Hm.
Ich sag mal, letztlich hast du hier mittlerweile 280 Zeichen,
ja,
in die du irgendwas reinschreiben kannst.
Hm.
Und also jetzt guck dir mal sozusagen unser näheres Universum an. Also wir hatten ja beim letzten Mal uns ein bisschen über den Crowdspace unterhalten.
Hm.
Und ich sag mal, beim Crowdspace gibt es den quasi ganz normalen Crowdspace-Account, der also hier in dem Falle Hackspace Jena heißt, der letztlich so eine Art Veranstaltungsankündigung aushält, der erzählt, was gerade aktuell im Space gemacht wird. Also der ist quasi, ich sag mal, der offizielle Propagandakanal des Crowdspace. Das ist sozusagen, man könnte jetzt sagen, vielleicht ein normaler Twitter-Account. Daneben gibt es aber einen weiteren Account, der im Rahmen des Couchspace mit entstanden ist. Das ist der heißt KS Raumstatus. KS für Couchspace, also Raumstatus, man ahnt es schon, das ist der Raumstatus, der twittert quasi immer, wenn es eine Statusänderung gibt. Das heißt, wenn jemand in den Raum reinkommt, den Raum aufschließt, setzt eine Meldung ab, hier, der Raum ist besetzt, kommt alle zu uns. Und auf der anderen Seite, wenn der Raum halt, also wenn die letzte Person den Raum verlässt und den Status umschaltet, dann schreibt er halt auch der Raum, Crowdspace ist geschlossen. Und das macht aber keine Person, sondern quasi im Crowdspace selbst ist so eine Aktivitätsindex oder so ein Raspberry Pi müsste es sein, wenn ich mich nicht täusche.
Mhm.
Und da kann man einfach den auf an oder auf ausschalten und mit dieser Aktion wird halt ein Tweet unter anderem abgesetzt und eine so Telegram-Message, die das dann so automatisiert macht, also quasi ein Bot. Mehr oder weniger, der hier einfach Nachrichten raushaut. Und seit neuestem ist es jetzt so, dass es also ein kleines Projekt gab, den Strom zu messen im Couchspace. Also das Problem ist halt, dass die Anlage im Keller irgendwo eingeschlossen ist und man nicht sehen kann, wie viel Strom man verbraucht. Und das hat einige Leute gestört und die haben dann sich so eine kleine Konstruktion gebastelt, wo sie den Strom versuchen automatisch abzulesen und die Information dann hoch in den Couchspace zu übertragen. Und mittlerweile gibt es halt zu diesem Gerät auch einen Account, der heißt PowerMeter, also R als für Raspberry Pi und PowerMeter halt für Stromzähler. Und der ist gerade neu erschaffen worden. Also ich denke, dass der irgendwann mal irgendwelche Stromzahlen oder irgendwas anderes verzwittert wird. Also das heißt, du hast hier sozusagen im Crowdspace schon verschiedene Accounts, quasi normale Accounts und zwei Bot-Accounts, die auch hier Twitter auf ganz unterschiedliche Art und Weise benutzen.
Echt? Aber findest du das unterschiedlich? Ich sehe da drin ein Konzept, das Verbreiten von Informationen oder was ich halt dieses Broadcasten, also es ist ein reines Versenden, dass irgendwer hat Informationen eben über Aktivitäten im Hackspace oder eben die Zählerstände und die werden einfach an ein schwarzes Brett geschrieben, in die Welt hinaus gesendet. Und von der Seite her sehe ich da schon über die drei verschiedenen Accounts hin eine Gemeinsamkeit.
welche Gemeinsamkeit ist das?
Das ist einfach ein, wie im Prinzip uns, ein Radiosender, der die Information, die er für wichtig hält, nach draußen schickt und die draußen unterschiedlich die Leute aufnehmen können. Am Ende ist es ja auch so, dass ich bei Twitter jemanden sagen kann, ich möchte dem folgen, und daraufhin bekomme ich dessen Programm, dessen Information bei mir mit eingeblendet. Das wird zwar alles miteinander verwoben, also es ist nicht so, dass ich wie beim Radio oder beim Fernsehen, dass ich da einen Kanal einschalte und sehe nur den, sondern das ist ja alles miteinander vermischt. Aber grundlegend ist es so, dass ich ja sage, ich interessiere mich für dieses Themengebiet, eben Zählerstände des Crowdspace, oder ich interessiere mich für die Statusaktivitäten und dann gucke ich, abonniere ich das. Oder wenn ich es eben singulär wissen will, gehe ich gezielt auf den Account und gucke, was hat er als letztes rausgegeben.
Also, ich würde auch sagen, dass also sozusagen dieses Broadcasten ist so eine inhärente Eigenschaft aller Twitter-Accounts. Also
genau.
Damit fällt es natürlich schwer, sozusagen die Benutzung irgendwo zu unterscheiden, weil das ist sowas, was jeder Account oder fast jeder Account mit sich bringt. Es gibt halt hier nur einige wenige Accounts, die ihr Profil auf geschützt gestellt haben. Das heißt, hier kannst du nicht erst sehen, was die twittern, sondern du musst halt zu dessen Gefolgschaft gehören. Und die Person kann halt für sich entscheiden, ob sie deine Anfrage annimmt oder nicht. Das heißt, hier kann man sozusagen den Benutzerkreis etwas einschränken. Aber ansonsten, der Standardfall ist erstmal, dass die Nachrichten an die ganze Welt geschickt werden. Jetzt tue ich mich aber schwer, sozusagen das als irgendwie Entscheidungskriterium zu nehmen, weil das quasi mehr oder weniger hier Eigenschaft aller Accounts ist. Ich denke, man muss ein bisschen tiefer gucken, um sozusagen das zu differenzieren.
Ja, ich habe es an dieser Stelle eigentlich so im Vergleich gesehen zu anderen Medien, anderen Kanälen. Ich sag mal, wie zum Beispiel eine E-Mail ist in der Regel zwischen zwei Leuten. Ein Chat, sage ich jetzt mal, zum Beispiel so ein Multi-User-Chat über Jabber, ist das so eine Art Gruppengespräch. Und ich würde mal so sagen, eben Facebook ist auch im Ursprung vielleicht auch eher so auf dieses Gruppen ausgewiesen. Würde ich jetzt nicht ganz so stark mich darauf versteifen, aber im Speziellen eben Twitter oder so. Ich habe Twitter wahrgenommen jetzt in dieser Woche, der kurzen Zeit, in der ich dabei bin, eigentlich eher so im Sinne eines Ausstrahlens von Informationen. Ist wenig, dass an der Stelle Gesprächscharakter entsteht.
Also auch hier würde ich sagen, ja. Hängt ein bisschen von deiner Gefolgschaft ab. Also es gibt durchaus Accounts, wo es zumindest einiges an Diskussionen dann mit auch gibt. Meine Beobachtung ist jetzt zunächst mal, dass es doch, wie gesagt, einige Accounts gibt, wo es da vieles an Diskussionen auch gibt. Wobei ich dir natürlich schon zustimme, dass der Großteil der Accounts eher sozusagen auch diesen Podcasting-Charakter hier wieder haben, einfach sozusagen was rauspusten, ohne dass man jetzt irgendwie in eine großartige Diskussion eintreten will.
Eine andere Überlegung, die ich nämlich hatte, dass Twitter so eine moderne Form oder eine faule Ausführung einer Suchmaschine ist und man eben dort seine Webseite, seine Nachrichten, seine Informationen, die man hat, hintragen muss und Twitter die in dem Sinne verteilt oder bereitstellt zum Abholen durch verschiedene Leute. Denn was so diese ganzen sozialen Plattformen haben, Facebook und Twitter ist ja, dass dort die Leute die Informationen abladen. Also es ist nicht mehr so, dass irgendwer seine Meinung, seinen Blog oder sowas bei sich unterhält, sich diesen dort schreibt, Webseiten verfasst und die werden dann von einem Crawler eingesammelt, in den großen Index eingetragen, sondern eben wie bei Twitter oder eben auch bei Facebook ist es ja so, dass die Leute dort an der Verteilstelle die Informationen mit ablegen und sie verfügbar machen. Also es war im Prinzip auch meine Überlegung, ob Twitter in dem Sinne so eben so eine Informationsverteilkanal oder Plattform ist, auf der die Informationen wie, naja, in dem Sinne für alle anderen verfügbar gemacht werden. Dass auch, oder vielleicht, das kannst du ja beantworten, gab es diese privaten Accounts, diese Einstellung mit dem Datenschutz auch schon vor 10 Jahren?
Ja. Also ich habe am Anfang, als ich angefangen habe, auch meinen Account am Anfang geschützt betrieben, um einfach auch ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Mhm. Es ist allerdings schon so, dass für mich der Mehrwert von Twitter sich schon dadurch ergibt, dass du den Account offen machst. Mhm. Das heißt, dass du sozusagen das, was du schreibst, an alle schreibst und dann natürlich auch mehr mögliche Antworten erhältst. Und ich denke, da an der Stelle müsste man vielleicht auch so ein bisschen mehr auf die Funktionsweise eingehen, um das dann besser erklären zu können.
Mhm. Also dann, ja.
Also, ich meine, du schreibst natürlich erstmal irgendeine Nachricht da rein und das wird sozusagen irgendwohin gepostet und jeder, der sozusagen deinen Namenskürzel jetzt kennt, der kann das lesen. Aber das ist natürlich ein bisschen schwierig am Anfang, weil jetzt müsste ich erstmal wissen, wie dein Namenskürzel ist, müsste ich irgendwie finden. Und deswegen fängt man zunächst an, so ein kleines Netzwerk aufzubauen. Das heißt, man sucht sich Leute, die vielleicht interessant sind aus irgendwelchen Gründen und folgt denen. Und das heißt, ich kriege deren Nachrichten sozusagen in meinem Feed, in meinem Nachrichtenstrom angezeigt und kann sozusagen erstmal dann Nachrichten von Leuten lesen, die mich aus irgendwelchen Gründen interessieren. Und Interesse ist dabei halt, kann jeder für sich wiederum definieren, was das bedeutet. Und jetzt hast du sozusagen jetzt erstmal hier so einen Strom an Nachrichten generiert. Und jetzt ist es natürlich so, dass du vielleicht irgendwas Interessantes dabei findest. Irgendeine Meldung, die jemand geschrieben hat, findest du interessant. Und dann hat jetzt Twitter diesen Mechanismus des Retweetens eingebaut. Das heißt, du nimmst die Nachricht und indem du es retweetest, multiplizierst du die an die Leute, die dir wiederum folgen. Das heißt sozusagen, die Nachricht, die irgendjemand mal geschrieben hat, hast du jetzt gesehen und du trägst sie an deine Follower weiter und die können sie ihrerseits wiederum retweeten. Und dadurch kann sich die Nachricht sozusagen auch quer über das Twitter-Universum verbreiten.
Also so diese Grenzen überspringen, dass von, ich habe das bei mir, oder ich habe es im Prinzip so mit einer dörflichen Gemeinschaft verglichen, dass eine Person, die in einer Gruppe, sagen wir mal im Kegelverein mit dabei ist und dort eine Information aufschnappt, twittert sie in dem Sinne im Kochkurs oder am Stammtisch dann weiter. Das fand ich auch sehr passend einfach zu diesem Bild des Weiterzwitscherns. Denn Twitter heißt ja meines Wissens nach auch wirklich übersetzt Zwitschern.
Genau.
Also das Zwitschern der Vögel. Und der eine Vogel, der hier eine Nachricht aufschnappt, in dem einen Kreis, in der einen Gruppe, kann sie dann auch in einer anderen Gruppe wiedergeben. Also ein zweites Mal aufsagen, ich habe von gehört, dass das und das passiert ist.
Genau. Und ich denke, dein Vergleich mit dieser dörflichen Gemeinschaft, der passt da relativ gut. Weil auch da hast du ja so, dass, ich sag jetzt mal, Leute meinetwegen am Stammtisch sitzen und sich da irgendwas erzählen, irgendwelche Geschichten aus dem Dorf. Und was dann ja passiert ist, dass die Nachrichten dann auch sozusagen weitergetragen werden und dann wieder erzählt werden. Also das Gossip, wie man es schön sagt. Also man erzählt dann die Gerüchte, die sich dann sehr nach und nach verbreiten. Stille Post. Mhm. Und hierbei hast du das Ding, dass die Nachricht sich im Wege der Verbreitung nach und nach ändert. Also das kann man bei der stillen Post natürlich ganz schön sehen. Und auch hier ist es so, dass du immer irgendeine eigene Interpretation in so eine Geschichte mit einbringst und dadurch verändert sich die Geschichte nach und nach auf dem Weg, den sie halt so nimmt. Und bei Twitter passiert das in dem Falle nicht, sondern durch den Retweet machst du quasi immer eine 1:1-Kopie, die du weiterträgst von diesem Gerücht oder von diesem Gerücht in Anführungszeichen.
Von der Nachricht.
Aber aus meiner Sicht ist es ein guter Vergleich zur Realwelt. Hm.
Und das Einzige, was mir halt, also das Weitertragen von Informationen, das Weitertragen von Nachrichten, das Einzige, was mir im Prinzip, wie du es vorhin gesagt hast, mit diesem Stammtisch, aber wenn du sagst, es gibt eben auch wirklich diese Accounts, auf denen diese Gespräche, dass jemand einen Tweet, also etwas sagt und jemand anders reagiert darauf, reagiert eben auf diese Nachricht und dass diese Gespräche auch irgendwo gibt, dann passt ja eigentlich dieses Bild. Das habe ich bisher leider noch nicht beobachtet so richtig. Aber ja.
Also es ist. Aber da denke ich, da musst du ein bisschen tiefer in das Universum eintauchen. Hm. Also ein wichtiger Hinweis, den ich dir geben kann, ist, du solltest dir ein anderes Profilbild zulegen.
Ja, aha.
Also das ist sozusagen so ein Meme, dieses Eis. Das ist, vorher war das Profilbild, das Sonderprofilbild quasi eine Art Ei. Hm. Und die Accounts werden von vielen, also sozusagen die wollen jetzt kein sichtbares Bild dahinter gibt, werden von vielen so als quasi Spammer angesehen und gar nicht weiter beachtet.
Ja.
Und ich glaube auch Twitter intern werden die so ein bisschen runtergeredet.
Ah.
Deswegen ist es da sinnvoll, quasi in irgendwie geartetes anderes Profilbild da reinzulegen. Ich meine, im einfachsten Fall machst du an dieses Standardbild mal ein Gesicht rein oder so, oder machst du den Hintergrund grün oder sowas. Und dann hast du es quasi schon mal individualisiert und angepasst.
Genau, aber ich fand jetzt gerade etwas, oder ich bin etwas so innerlich zusammengezuckt, als du gesagt hast, dann wird man bei Twitter intern runtergeratet. Also an welcher Stelle macht denn Twitter da so ein Scoring?
Also, naja, Scoring ist jetzt vielleicht ein bisschen zu...
Gut, ein zu hartes Wort, aber wo bewertet Twitter? Ordnet das diese Timeline nach irgendwas? Also diesen...
Also das, je nachdem, wie du es eingestellt hast, ordnet das die Timeline.
Ach, okay.
Und jetzt muss ich selber mal hier in die Einstellung reingehen, um den richtigen Punkt hier zu finden. Aber du kannst sozusagen die Mitteilung ordnen lassen nach sozusagen dem Weg, wie Twitter der Meinung ist, dass sie dich am meisten interessieren.
Mhm.
Oder chronologisch. Ach ja, es gibt sozusagen wenn man in die Einstellung geht, unter Account einen Punkt, der heißt Inhalt.
Mhm.
Und darunter gibt es einen Link auf die Timeline. Und da ist es, kann man anklicken, die besten Tweets zuerst anzeigen. Das heißt sozusagen, die Tweets, wo Twitter der Meinung ist, dass die dich am meisten interessieren und die am besten zu deinen Interessen passen, die werden dann zuerst angezeigt. Oder wenn das nicht angeklickt ist, dann werden die vermutlich chronologisch angezeigt.
Genau, das ist gerade meine Beobachtung. Ich sehe bei mir in diesem Nachrichtenstrom die Meldungen alle chronologisch geordnet. Gut, interessant, aber eigentlich ist das auch so ein bisschen das, was mir gefällt.
Die chronologische Anordnung.
Ja, genau.
Ja, das geht mir genauso. Ich hatte das mal eine Zeit lang mal ausgetestet, aber das ist halt, also wie gesagt, da ich auch so ein bisschen versuche, chronologisch zu denken, ist es zum einen irritierend und zum anderen siehst du bestimmte Tweets gar nicht angezeigt. also war zumindest mein Eindruck, dass die also vielleicht dann irgendwann erst ganz weit unten dann angezeigt werden. Das gefällt mir nicht. Und deswegen habe ich das auch chronologisch angezeigt und hin und wieder gibt es da mal Diskussionen um diese Anzeigeverhalten. Und mein Eindruck ist, also jetzt ist natürlich wieder das Problem der Filterblase, was hier mit reinspielt, aber sozusagen mein Teil der Filterblase oder meine Filterblase mag auch eher diese chronologischen Tweets. Also ich kenne kaum jemanden, der auf diese andere Sache irgendwie umgeswitcht ist.
Und ich würde auch gleich noch mal eine Frage mit hinterher schießen zu dieser zu diesem ganzen Nachrichtenstrom. Ich habe nämlich jetzt so zum Beispiel im Die Zeit bzw. Deutschlandfunk mit bei mir aufgenommen gehabt, woraufhin diese ganzen, diese Anzeige einfach nur überspült wurde von denen. Ich finde, wie diese, also eben diese Nachrichtenagenturen oder betreiben ein eigentlich so ein Rausblasen von Informationen. Jede Seite, die mehr oder weniger neu haben, jeder Artikel, der bei Zeit Online erscheint, dazu setzen die einen Tweet ab. Und das hat mich wahnsinnig genervt. Also da habe ich den Überblick bei mir verloren, weil leider dadurch ist mir aufgefallen, einfach interessante Meldungen von anderen Leuten untergegangen sind. Und hast du eine Lösung dafür oder eine Idee?
Also ich meine hier für dieses konkrete Problem ist meine Lösung ganz einfach, dass ich diesen Accounts im Wesentlichen nicht folge. Also das ich sag mal, wenn ich die Zeitung lesen will, lese ich die Zeitung. Also das heißt, dann besuche ich halt so eine Zeitungswebseite und lese mir dort die Meldungen halt entsprechend durch. Ansonsten könnte man hier immer noch ein bisschen filtern, aber das ist halt auch bei so einem Zeitungsteam eher schwer, also irgendwas Sinnvolles zu filtern. Insofern muss ich sagen, nehme ich die komplett raus. Also ich folge kaum einer Zeitung.
Und was heißt denn jetzt bei dir filtern? Wie kann man hier filtern?
Na, was sozusagen traditionell geht, ist, dass du nach Begriffen filtern kannst. Also das heißt, du kannst sagen, ich will, also wenn ein Tweet das Wort XYZ enthält, dann möchte ich, dass dieser Tweet bei mir nicht angezeigt wird. Das ist aber ein bisschen abhängig von der jeweiligen Software, die du verwendest. Und also das ist nie, auch nicht so etwas, was jetzt überall und immer funktioniert.
Okay.
Aber das ist zum Teil ganz hilfreich. Also es gibt gerade wenn es gibt auf RTL diese Sendung, wo diese Leute da in den Dschungel geschickt werden.
Ja.
Also, wie heißt das?
Dschungelcamp.
Genau. Und das, also da gibt es immer irgendwie mega Diskussionen darum, dass zum einen, wie schlimm die Sendung ist und zum anderen, was da passiert ist und so weiter. Und ich muss sagen, mich interessiert weder, was da passiert ist, noch wie schlimm das Ganze ist. Und deswegen versuche ich da alles, was sozusagen diese Begriffe betrifft, einfach bei mir herauszufinden. Also ich will weder die Pro- noch die Kontra-Diskussion darum mitkriegen. Und das, sowas zum Beispiel, also was mich so wirklich sehr wenig interessiert, das nehme ich dann entsprechend raus. Also für mich ist das so ein bisschen vergleichbar wie mit dem Usenet, wo es das Killfile gab, wo man dann auch bestimmte Sachen reingeworfen hat. Und das, ich benutze das in dem Fall eher ähnlich.
Was uns ja so ein bisschen schon wieder zu der Software bringt, also ich habe im Moment noch alles über die Webseite von Twitter gemacht. Und da habe ich nämlich unter anderem diese Listen entdeckt. Und ich habe kurzerhand mir eben Listen angelegt für eben diese Zeitung, also für diese ganzen Nachrichten, habe dort die jeweiligen Leute oder diese Accounts reingepackt und habe die aus meiner eigentlichen, aus dem eigentlichen Nachrichtenstrom ausgeblendet. Also ich habe die stumm geschalten und wenn ich mich dafür interessiere, dann gehe ich in dem Sinne auf diese Liste und lese die, gucke gezielt in diesen Kanal rein, in diese Liste.
Genau.
Weil das auch, finde ich, echt ungünstig gemacht ist. Man muss dann erst auf den eigenen Account gehen, um diese Listen zu kriegen und dann kann man in die Liste reingehen. das ist irgendwie also für die Benutzung ist es einfach schlecht gemacht von Twitter.
Ja gut, aber wenn du das über die Webseite machst, kannst du ja einfach dir einen Link hinlegen. Also die, haben ja, also die Listen, also die einzelnen Listen, haben sie ja eine eindeutige URL.
Ja.
Und dann kannst du dir einen Bookmark machen und sagen, das will ich besuchen, und dann kommst du zumindest vergleichsweise schnell hin. Das ist das eine. Ah. Und das andere, was da vielleicht ein bisschen empfehlenswert ist, ist dann auch eine Webseite, die mit zu Twitter gehört, und die hat den schönen Namen TweetDeck. Also tweetdeck.twitter.com.
Aha.
Muss man probieren. Also ja. Tweet.d und dann Deck. Tweetdeck.twitter.com. Und da hast du so einen, wie sagt man, so ein Panel, würde ich sagen. Also da hast du verschiedene Stränge, die nebeneinander laufen. Einmal deinen Nachrichtenstrom, dann die Antworten und Reaktionen. Und du kannst dir sozusagen rechts dann beliebig viele andere Nachrichtenquellen hintun. Also zum Beispiel, was ich dann gerne mache, ist zum Beispiel eine Suche. Also wenn ich nach irgendeinem Begriff oder Begriffsfolge suche und die Suche vergleichsweise dynamisch ist, also wenn immer neue Beiträge dazukommen, dann mache ich mir quasi die Suche in so eine Art Reiter mit rein, dann lass die dann nebenbei mit auflaufen. Mhm. Ich denke, auch die Listen kannst du dann auch mit hinlegen und quasi auch sehen, was da sich bei den Listen tut, oder dann relativ schnell damit drauf switchen.
Okay, warte mal, ich habe es jetzt auch mal getan, ich habe mich auch mal angemeldet und ich sehe, interessant, ja, das ist ja wirklich besser wahrscheinlich gestaltet, wobei ich mich hier gerade auf dieser Seite darüber ärgere. Ich habe einen relativ breiten Bildschirm und der nutzt auch wieder nur die Hälfte. Aber
okay.
Ja, wahrscheinlich müsste ich jetzt noch hier links und rechts noch ein paar so Spalten anhängen.
Genau.
Ja, das ist ein sehr schöner Hinweis, das werde ich mal zu Hause gucken. Das macht es, glaube ich, etwas angenehmer zu bedienen.
Das fand ich auch wirklich sehr angenehm, und du kannst das auch zum Teil mit der Tastatur bedienen. Das, was ich natürlich auch super angenehm fand.
Ja.
Also kannst du sozusagen auf diese einzelnen Abschnitte da einfach mit 1, 2, 3, 4, 5, also mit den normalen Zahlentasten hinspringen und dann auch drin rumscrollen, kannst du relativ schnell dir einen Überblick quasi verschaffen.
Ah, okay. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, in vielen Stellen finde ich es angenehm, wenn die Webseiten oder halt über den Browser schon die gute Funktionalität für die Bedienung von verschiedenen Plattformen gegeben ist, wo man nicht unbedingt auf irgendwelche Spezialsoftware zurückgreifen muss.
Genau, ich habe das jetzt mal hier probiert, eine Spalte mit für so eine Liste mit hinzuzufügen, und das funktioniert ganz easy.
Okay, ja, hier kann man Likes, Listen, Messages oder Trending. Ach du Schrecklich, naja, gut.
Das ist das. Also wenn du viel Zeit hast, kannst du das auch machen.
Ja, wobei, das ist mir auch insgesamt schon aufgefallen, dass nebenan immer die tollsten, wichtigsten Tags eingeblendet werden. Aber ich habe das irgendwie noch bisher gut ausgeblendet. Ich glaube, das ist dann die richtige Schlammschlacht.
Das ist doch in der Tat so was, was ich gar nicht beobachte, oder im Wesentlichen nicht beobachte, weil das natürlich sehr schnell und viel auch von Spammern mit benutzt wird, die dann auf so einen Zug mit aufspringen und so einen, versuchen auf so einen Hashtag mit rumzureiten. Also das, deswegen, also da muss man sehr viel dann filtern und abfassen, und also das würde mir persönlich zu viel Zeit stehlen, deswegen folge ich kaum diesen Trends in irgendeiner Art und Weise.
Inwieweit verwendest du Twitter zur Informationsgewinnung? Also wenn du irgendwas zu einem, ich sag mal, was recherchierst, irgendein Problem hast und dafür eine Lösung suchst, guckst du bei Twitter nach sowas?
Also für das, was du gerade beschrieben hast, eher selten. Also wenn ich wirklich was recherchieren will und irgendwas, also ein Prüfer ein Problem angehen will, ist das für mich vielleicht manchmal ein Ansatzpunkt, um an Informationen vielleicht zu kommen. Aber eigentlich verlasse ich dann ziemlich schnell das Zuckerwerfen. Es ist bei mir eher so, wenn es jetzt sozusagen aktuelle Ereignisse gibt, wo viele Leute vielleicht Informationen bieten, dann gucke ich da mit nach, und was da eben passiert, was Leute schreiben und wie sich sozusagen die Nachrichtenlage ändert. Aber das ist halt wirklich, um sozusagen sehr schnell an Nachrichten zu kommen, die sich aber auch sozusagen schnell ändern können. Ja. Wenn ich wirklich was recherchiere, würde ich sagen, also entweder das was Twitter-spezifisches, also wo ich auf Twitter mit benötige, kann man das schon machen. Aber ansonsten ist das vielleicht ein Teil einer Recherche, aber nicht alles.
Mhm. Ich hatte jetzt auch also eben von verschiedenen Webseiten her, habe ich dann kurzerhand die Adresse genommen und bei Twitter eingeworfen, weil ich gucken wollte, ob jemand das als Tweet abgesetzt hat, also ob jemand darüber was sich geäußert hat, beziehungsweise eben was dazu alles geschrieben wurde. Denn das, was mir so bei Twitter nicht ganz so gefällt, es ist nicht so richtig gebündelt. Das ist einfach eben so ein riesiger Wirrwarr, so ein großer Haufen, und viele Informationen sind nicht richtig angenehm miteinander verknüpft. Es war jetzt als ganz Konkretes von Sascha Lobo, die bei Spiegel Online seinen Standpunkt zu diesem ganzen Facebook und Cambridge Analytica. Und die eigentliche URL, dazu gab es, glaube ich, gar keine Tweets. Beziehungsweise Spiegel Online scheint auch Kurz-URLs mit zu vergeben für diese ganzen. Und darunter habe ich dann etliche Tweets gefunden. Aber ein richtig angenehmes, schönes Bild, also oder ein leicht zu erschließendes Bild hat sich leider auch nicht gezeigt.
Das, was meinst du denn jetzt mit dem leicht zu erschließenden Bild?
Ich hätte gerne gewusst, was andere Leute so groß dazu sagen. Es waren ein Haufen im Prinzip so dieses Retweeten, was stimmungsmäßig, weiß ich nicht, halt nicht im Prinzip die Informationen so richtig rübergibt, nur weil jemand im Prinzip eine Nachricht weitergibt. Es ist gefühlt so ein bisschen wie der Daumen bei Facebook.
Ja.
Aber es bringt keinen Mehrwert. Und ich wollte halt gucken, wie sind die Meinungen da drauf. So wie in dem Sinne Kommentarfunktionen auf Nachrichtenportalen oft unter den Artikeln sind, wo einige Leute sagen, wow, was für eine komische Idee oder ey, super, und ich bin auch der Meinung. Und genau solche Sachen hatte ich gehofft, bei also Meinungen zu diesem Thema bei Twitter einzusammeln. Aber das fand ich, also an diesem einen Beispiel hatte ich das Gefühl, dass das auch nicht so wirklich angenehm ist.
Ja, also ich denke, hier muss man also ein bisschen aufpassen. Also das, zum einen ist es so, dass er selbst ja seinen Beitrag gar nicht bewirken hat, wenn ich es richtig gesehen habe. Also er hat ihn zwar für Spiegel Online jetzt verfasst, vermutlich hat dann Spiegel Online auch das dann so einen automatisierten Tweet rausgehauen.
Ja.
Und da könnte es sein, dass es darunter irgendwelche Diskussionen gegeben hat. Zum Zweiten werden hier vielleicht auch viele natürlich den selber mit getwittert haben, diesen Beitrag. Und dann gibt es dann wieder sozusagen singuläre Diskussionen bei den einzelnen Beiträgen. Und zum Dritten gibt es seit einiger Zeit bei Twitter diese Funktion, dass man einen Beitrag retweetet, aber den quasi nochmal mit kommentiert. Das heißt, du schreibst quasi, machst den Retweet und schickst den aber nicht gleich ab, sondern kommentierst quasi, also machst einen Retweet mit Kommentar.
Ergänzt den.
Und hier also hier habe ich noch keinerlei Möglichkeit gefunden, da sinnvoll danach zu suchen, weil da verstecken sich zum einen, also es ist ja auch recht interessante Diskussion dann sein darf.
Ah. Okay. Denn ist das noch gar nicht aufgefallen, dass diese Retweets in dem Sinne ergänzt wurden oder ja. Und also gefühlt ist das alles immer noch so ein ganz großer Haufen an Nachrichten oder Meldungen, die da zusammenkommen, die es aber aufgrund der Fülle schon wieder wahnsinnig unübersichtlich machen. Und ja, also das sind so verschiedene, du hattest jetzt auch mit diesen Retweeten, also mit diesem Weitergeben von Nachrichten. Ich habe nämlich gerade die Seite vom Datenkanal vor mir und sehe da unsere letzten Tweets und unter einem Tweet zeigt sich so eine kleine Sprechblase. Das sind ja die direkten Kommentarfunktionen. Das habe ich auch schon genutzt, wenn ich im Prinzip sagen will, jo, aber ich hätte das und das noch dazu gesagt oder das und das finde ich gut an deinem Tweet. Daneben ist dieses Symbol für das Retweeten.
Genau.
Und dann dieses Herzchen, dessen Sinn sich mir auch nicht so ganz erschließt. Das ist mehr so ein Retweet-Light. Also ich mag das nicht weitererzählen, aber ich finde es irgendwie gut.
Genau. Es kann ja schon sein, dass du Sachen, die jemand schreibt, gut findest, ohne dass du gleich den Rest der Welt damit irgendwie belästigen willst. Und dafür bietet sich dann sowas an.
Also um nochmal auf dieses Bild mit der Dorfgemeinschaft und Kegelverein und Stammtisch, da fällt mir jetzt gar kein Pendant zu dem Herzchen ein. Dieses, und auch so ein bisschen der Gewinn in diesem Herzchen. Ja, also ich habe es hier und da schon verwendet, weil ich auch einfach nicht so richtig die Lust hatte, auf diesen Retweet-Dings zu hauen, aber das war eigentlich eher so ein Bauchgefühl hin und her. Und ja, in die Schlagzeilen schafft es ja meist dann immer, wenn Donald Trump, glaube ich, nicht Herzchen bekommen hat, sondern eher seine Nachrichten entsprechend retweetet wurden. Oder irgendwelche Nachrichten von irgendwelchen Stars.
Ich meine, gut, es war sein Hauptkommunikationsmedium, ist ja Twitter in dem Fall. Und da, ich meine, ist es so, dass natürlich jetzt viele darauf achten, was da geschrieben wird. Und er hat auch natürlich ein großes Geschick, dieses Medium zu bedienen. Das muss man schon sagen, dass er da sehr virtuos damit umgehen kann und sozusagen auf diese Aufmerksamkeitswelle relativ gut mitreiten kann. Und also wenn ich mir jetzt sozusagen die letzten Tweets da anschaue, sind immer mehrere 10.000 Antworten, die er bekommen hat, also auch wirklich sozusagen Kommentare.
Wow.
Ja. Und auch immer mehrere 10.000 Retweets und genauso gut mehrere 10 bis 100.000 Likes. Das ist hier schon so, dass Leute gefühlt wesentlich schneller auf das Like, auf die Herzchen klicken, als jetzt Retweet oder was zu kommentieren.
Okay. Ah, ich wollte nur gucken, wie Real Donald ist das doch, gell?
Genau.
Der wahre Donald. Nicht Duck, sondern in J. Trump.
Richtig.
Jo.
Man muss natürlich auch sagen, dass jetzt, wenn man den Vergleich zum Baden-Kanal sieht, hat er knapp 50 Millionen Follower. Sind also auch ein paar mehr. Also es ist natürlich auch so, jetzt, wenn du mit einem 1%-Regel hier ankommst, dann haut es dann vielleicht auch nicht ganz so hin.
Ja.
Er hat seine Follower nicht mehr ganz so gut aktiviert wie unsere.
Oh.
Aber hat natürlich davon auch eine ganze Menge mehr.
Das stimmt allerdings. Wir könnten jetzt mit irgendeiner tollen Statistik rauskommen, dass wir effizienter unsere Follower bedienen oder aktivieren können als Donald. Ja, interessant bei den ganzen Funktionen.
Ich meine hier, was neben dem Herzen hier noch hat, ist so ein Symbol eines Briefes.
Ja.
Ich weiß, ob dir das schon mal über den Weg gelaufen ist, oder das,
also das ist, ob mir
das aufgefallen ist.
Das ist mir gerade nicht aufgefallen, weil ich auf der nicht eingeloggten Seite. Genau. Aber verständlich, denn das ist doch, um jemanden persönlich eine Nachricht zu schicken. Genau, also eine Direktkommunikation.
Genau. Das ist ja auch so, was Leute auch in der Tat machen, die dann das als Chat-Medium auch benutzen, um wiederum dann so eine 1-zu-1-Kommunikation zu machen.
Ah.
Oder auch eine 1-zu-N-Kommunikation. Also man kann halt hier auch wieder sozusagen einen Gruppenchat bilden mit mehreren Leuten und sich hier dann absprechen. Und das ist ja der hochkonspirativen Plattform auf die Füße gefallen vor einiger Zeit, nämlich WikiLeaks, was dann herausgestellt hat, dass der Account WikiLeaks halt das, diese Twitter-Direct-Messages genutzt hat, um hier halt zu kommunizieren. Und das ist halt ja schon ein bisschen merkwürdig.
Ah, interessant. Und dass man an dieser Stelle auch Gruppen erreichen kann, also beziehungsweise mehrere Leute anschreiben kann. Das ist ja insofern wirklich vielschichtig, was da Twitter hat. Einerseits diese offene Kommunikation, aber dann auch so eine verborgene Kommunikation hintenrum. Das war mir gar nicht bisher bekannt.
Okay. Wieder was gelernt.
Ja, genau. Also ich bin ja auch ganz, ganz frisch bei der Sache dabei und lerne im Prinzip immer mehr, was man alles mit Twitter anstellen kann. Oder eventuell finden wir dann auch noch bis zum Ende der Sendung heraus, warum man Twitter benutzen kann, sollte, wofür es zu gebrauchen ist.
Ja, ich denke, wir zwei zumindest haben die Frage für uns schon beantwortet, weil wir tun es ja schon.
Ich bin noch nicht ganz so. Also ich habe zwar schon so ein bisschen, mir ist es bei Fefe aufgefallen, weil ich bei dem jetzt reingeguckt hatte. Und der scheint auch diesen Twitter-Account eher broadcastmäßig zu verwenden. Er schreibt im Prinzip seinen Blog und wenn da ein neuer Eintrag erscheint, dann kommt dazu der Tweet. Und das war auch ursprünglich mein Gedanke, dass man für sowas Twitter nutzt. Und,
also, hier glaube ich aber, dass er selbst gar keinen eigenen Account hat, sondern dass das in der Tat Bot-Accounts sind, die von verschiedenen anderen Leuten betrieben werden.
Ah, okay, das ist ja natürlich auch eine interessante Sache. Das ist einfach eine Übertragung aus der einen Welt, also von dem Blog, in das Twitter-Universum.
Ja.
Was
also ist ja so, dass, dass der Blog jetzt ein RSS-Feed hat.
Ja.
Und den kannst du einfach abgreifen und formst den quasi um und haust den dann automatisiert an Twitter raus.
Genau.
Also das geht und also es gibt, ich habe auch gerade gefunden, es gibt noch einen Account, der Felix von Leitner heißt.
Mhm.
Der aber in seiner Beschreibung irgendwie größter Hacker aller Zeiten und so weiter hat, wo man schon davon ausgehen kann, dass der auch in dem Falle nicht Team Selbst gehört. Davon würde ich mal ausgehen.
Ja. Ah.
Also das ist natürlich auch so eine Sache, die man hier ein bisschen mit berücksichtigen muss. Es gibt diverse Accounts, die vielleicht behaupten, dass sie irgendeiner Person gehören, aber noch lange nicht wirklich der Person zuzuordnen sind. Das ist also letztlich wie bei GPG. Du kannst ja bei GPG auch einen Schlüssel für irgendjemanden kreieren. Und hier kannst du halt auch einen Account für irgendjemanden kreieren.
Ah, klar. Also das ist ja im Prinzip auf der Webseite oder sowas, wird keine Legitimation, beziehungsweise doch, als ich mich über die mobile Version anmelden wollte, kamen solche Sachen im Prinzip, meine Telefonnummer, damit sie mir eine Nachricht schicken können und so weiter. Was letztendlich, ach, oder nee, es sollte glaube ich sogar ein Anruf werden. Auf alle Fälle, das ließ sich zum Glück alles dann überspringen, denn ich habe überhaupt auch nicht die Notwendigkeit gesehen, um bei auf unsere Frage hin zu reagieren, also auf diese Frage des Datenkanals hin zu antworten zu können, warum ich da im Prinzip bei Twitter meine Telefonnummer mit hinterlegen sollte.
Und aber das ist in der Tat ein sehr cool, also ein für mich ein großes Problem. Und also momentan auch noch nicht lösbar. Weil also wenn du dich anmeldest, in manchen Fällen kannst du diese Frage einfach irgendwie wegklicken.
Ja.
Und die brauchst du die Nummer. In anderen Fällen ist es in der Tat so, dass Twitter dich zwingt, die Nummer einzugeben, sonst aktiviert sie den Account gar nicht.
Aha. Einen.
Und zum anderen ist es mir in dem Falle bei Radio Insecurity auch passiert, dass ich so ein Telefonnummer einen freien Account hatte.
Mhm.
Und der ist dann irgendwann einfach gesperrt worden, aus unklaren Gründen. Also es ist nicht, also ohne jegliche Begründung passiert, dass einfach der Account gesperrt worden ist. Dann hatte ich ein bisschen Kommunikation mit Twitter dann her.
Mhm.
Aber die haben gesagt, nee, der ist jetzt gesperrt und auf Wiedersehen.
Mhm. Und hast du irgendwas Schlimmes darüber gesendet? Also hast du irgendwie, ich weiß jetzt nicht, in irgendwelche Hate-Posts oder sowas abgesetzt?
Nee. Habe ich in dem Falle gar nicht. Sondern ich habe ich hatte getwittert, dass die Website auf SSL verfügbar ist, also TLS. Und ich hatte irgendwie, ich weiß nicht, ob ich irgendwas zur Zeitung getwittert habe, ich hatte insgesamt 3 Tweets abgesetzt.
Ja.
Alle relativ bedeutungslos waren, also die ohne große Probleme waren. Aber wie gesagt, Twitter war der Meinung, also unklaren Kunde musste jetzt gesperrt werden.
Ah, okay. Na ja, gut, es ist jetzt eine Stunde durch, wollen wir mal ein Lied spielen?
Das können wir gerne machen.
Genau.
Hast du was vorbereitet?
Genau, ich habe jetzt hier bei uns aus der großen Kramkiste noch was genommen. Und zwar, der Interpret heißt Jonay und das Lied heißt On the Beach. Und gucken wir mal. Ja.
It's been a long time, baby. It's pretty simple. Yeah. Tell me what you in the mood for. Lounge along the coastline underneath the moon glow. See the stars shine like night lamps. You feel tired, I'll lay you down on the white sand. Softly like grain of sand play between your toes. I touch you with my hands all over your body and soul. Just enough for you to lose control. I know it's pretty tough to not let it go. When I stroke you slowly, tender like a breeze. Caress leaves, I'll make you surrender. Whisper sweet sounds, speed up your heartbeat. Slow you down in the ocean before we go to sleep. Below the stars, with the wind against the chin. Gentle as my fingertips on your skin. Set your mind free, let me be your guide. You need to reach for the stars, I'll bring you the sky. We've been loving in the morning, loving in the evening. In the park, on the beach. We've been loving on top of city lights. In the countryside, on the bus, on the trees. Rainy night, sunny days, anytime, any place. You and me, nothing else matters as long as I have you. From now and hereafter, after this. Closing your eyes and tell me what it's like. Start to imagine how we're sitting on the top of the hill, watching a sunset with such a passion. Surrounded by a dozen of lakes, everything tastes sweet from the lemon to the grapes. I make you feel like a kid again, around the age of 7 and 8, with a place. playground like this, you don't mind having a way. Later on, we can take a walk if you like to. Throughout the dawn, we can talk until the sky's blue. I show you what you want and give you what you need. Once we get this done, you don't want me to leave. No one can, no one ever will love you the way I do. It's just the way it is. I'm being honest, everything you ever wanted is in front of you now. Open your eyes and get up on it. We've been loving in the morning, loving in the evening, in the park, on the beach. We've been loving on top of city lights, in the countryside, on the bus, on the trees. Rainy nights, sunny days, anytime, any place. You and me, nothing else matters as long as I have you. From now and hereafter, after this. We've been loving in the morning, loving in the evening, in the park, on the beach. We've been loving on top of city lights, in the countryside, on the bus, on the trees. Rainy nights, sunny days, anytime, any place. You and me, nothing else matters as long as I have you. From now and hereafter, after this. You know how I do it, smooth. Junaan, baby, let's ride.
So, und damit sind wir erstmal wieder zurück. Und das Lied, was wir gerade gehört hatten, das war von Journey on the Beach. Und jetzt gucke ich mal, dass wir auch Jens wieder dabei haben.
Ich bin noch da.
Ja, sehr schön. Also funktioniert unsere Telefonverbindung.
Genau.
Genau.
Und wenn ich noch was an unsere Rede vor der Pause denke,
ja,
fiel mir nämlich so ein recht prominentes Beispiel ein für so ein Fake-Twitter-Account.
Mhm.
Und zwar gab es eine ganze Zeit einen Twitter-Account, der sich Mundefering nannte.
Okay.
Ah. Und du wirst dich vielleicht noch erinnern, es gab einen SPD-Vorsitzenden mit demselben Namen, Franz Mundefering. Und ja, und dieser Twitter-Account hat halt fröhlich irgendwie quasi Sachen aus Franz Mundeferings Leben getwittert. Und ja, und hat dann im Jahr 2009, das ist jetzt schon vor fast 10 Jahren, geschrieben, Erneuerung heißt konsequent sein, ich trage die politische Verantwortung für das Ergebnis vom Sonntag und mache den Weg nun für andere frei. Und das war kurz bevor der richtige Franz Mundefering dann auch zurückgetreten ist.
Oho.
Und das war schon ein recht interessantes Erlebnis. Also da haben einfach auch Leute quasi so diesen Account betrieben und quasi auch das richtige Gespür gehabt für sozusagen die Aktion, die dann folgen.
Mhm. Aber aufgeklärt wurde es offenbar nicht. Wer das war oder wer den Account betrieben hat.
Also ich weiß es nicht ganz genau, ob das öffentlich ist, aber ich habe ein educated guess, wer das gewesen ist. Aber das herauszufinden sei anderen vorbehalten.
Okay. Na, interessant, ja. Aber grundlegend, das hatte ich auch mit bei der Vorbereitung der Sendung als so eine Frage gehabt, dieses, ob man mit einem Klarnamen arbeitet, beziehungsweise ob man in dem Sinne ein Pseudonym verwendet. Denn auch manch einer mag ja sich in dem Sinne gar nicht so wirklich öffentlich zeigen. Hin wie her, ich habe bei mir jetzt auch meinen Namen eingetragen. Zumal ich bei mir auch den Link auch zu meiner Webseite gesetzt habe, wo mein Name im Impressum stand.
Okay, gut, dann ist es natürlich sinnvoll, das zu machen.
Ja, also das fand ich einfach so im Gedanken, dass das zwei Klicks weit ist, den echten Namen zu dem Account zu erfahren, wenn ich mich jetzt in dem Sinne schon mit dieser Webseite da auch eintrage. Und von daher habe ich es dann auch einfach getan. Aber es gibt ja neben dem, ja, ich sag mal, Klarnamen, gibt es ja auch noch diesen Accountnamen, der ja wie bei uns eben Datenkanal lautet. Genau. Oder, also bei dir ist es QBI.
Genau.
Und ich habe bei mir dann mich irgendwo auf JO-SO7. Mit mir geeinigt.
Aber wie bist du denn auf diesen wundervoll kreativen Namen gekommen?
Na, bei mir sind ja in dem Sinne die ersten zwei Zeichen von Vor- und Nachnamen, beziehungsweise die 7 war dann einfach irgendeine Zahl.
Okay.
Also in dem recht unkreativ eigentlich.
Okay. Ja. Was ich aber eigentlich noch hier sagen wollte, dass Twitter hat dann irgendwann angefangen, hier eine Möglichkeit zu bieten, dir quasi so eine Art geprüften Account zuzulegen. Und ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist. Es gibt so Accounts, die so ein blaues Häkchen an dem Bildschirm haben. Und bei denen kann man davon ausgehen, dass das wirklich die echten Accounts sind. Also dass das wirklich sozusagen die richtige Person auch dahinter steckt.
Aber was heißt echte Person? Also da guckt sich Twitter den Ausweis an oder?
Also das kann ich ehrlich gesagt gar nicht genau sagen, wie das läuft. Aber ich vermute, dass eine irgendwie geordnete Form einer Prüfung stattfindet.
Aha. Interessant, was es alles da noch gibt. Genau.
Genau. Aber du wolltest ja eigentlich nochmal auf die Accountnamen zurück. Da hatte ich dich jetzt unterbrochen.
Genau, dass es da eben zweierlei gibt. Dass es sowohl diesen Kurznamen, mit dem man in dem Sinne sich das, was im Prinzip man immer hinter das Ad packt, bei Twitter-Nachrichten und dazu dann noch der gesonderte Name. Also das ist das, wovon ich eben sprach, als ich gesagt habe, da habe ich meinen richtigen Namen auch eingetragen. Genau.
Und es ist ja auch so, dass die Komponente, also dieser Accountname, also bei dir das J-SO7 oder bei mir das QBI, lässt sich ja nicht verändern. Das ist sozusagen eine unveränderliche Komponente.
Nee. Doch. Das habe ich nämlich. Ich habe am Anfang, als ich mich angemeldet habe, konnte ich auch diesen Accountnamen wählen und habe da einfach nur auf Weiter gedrückt, weil ich da sowieso am Weiterdrücken war. Und hieß daraufhin, ich glaube eben Jörg Sommer 2.738.800 irgendwas. Was natürlich unpraktisch ist. Und in diesen Account-Einstellungen hat man auch die Möglichkeit, diesen Namen zu ändern. Und zwar, wenn man bei den Einstellungen, dann ist also auf diese Account-Sache, dann Einstellungen und Datenschutz. Und dort ist unter anderem der Account-Name. Und das ist ein frei veränderbares Feld. Und wenn man damit ein bisschen rumspielt, sagt einem Twitter auch, nö, das geht jetzt nicht, weil der Name schon vergeben ist. Oder sagt eben, ist zu haben. Und dann habe ich genau an dieser Stelle einfach gesagt, Änderungen speichern. Und daraufhin hatte ich dann am Ende mein JO7.
Okay.
Genau.
Also kannst du nochmal sagen, wo das genau ist?
Ich habe oben ist dieser Twittern und da links daneben Profil und Einstellungen. Oder dieses. Bei mir ist es jetzt gerade noch dieses Eiermännchen, wo das Bild fehlt.
Ja, ja, ja.
Und dann gibt es da nämlich im letzten Abschnitt Einstellungen und Datenschutz. Und dort ist gleich der erste Punkt Account.
Okay.
Und in diesem komischen Ding, eben bei den Einstellungen Datenschutz, sind nämlich wahnsinnig viele interessante auch Einstellungen, weil ich eben E-Mail-Mitteilungen hatte ich da schon nämlich auch schon angepasst gehabt. Oder was, beziehungsweise ursprünglich war ich dorthin gegangen, weil ich diesen ersten Account, den ich angelegt hatte, löschen wollte. Und diese Funktion gibt es nämlich auch dort. Beziehungsweise man kann den Account deaktivieren. Ich weiß nicht, ob das dann dazu führt, dass Twitter auch löscht. Ich vermute mal, nee.
Also meinst du, dass alle deine Nachrichten gelöscht werden, oder?
Genau.
Was meinst du?
Dass man mehr oder weniger Twitter auch wieder verlassen kann. Aber das wird wahrscheinlich aufgrund der öffentlich getätigten Äußerungen nicht gehen, weil es sonst auch die Kommunikation oder die Zeitlinien bei anderen zerreißen würde. Diese Nachrichtenströme.
Ich glaube, das sollte aber in dem Falle kein Problem sozusagen für Twitter darstellen, sondern wenn es dein Wunsch ist, das zu tun, dann sollte Twitter das auch gefälligst tun. Das müssen wir behaupten.
Naja, aber dann wäre das mit diesen ganzen Retweets äußerst krass, weil dann verschwinden die ja alle. Die haben ja alle nur das nachgeplappert, was ich erzählt habe. Und das ist ja nicht deren Ding.
Ja, na gut, das, also sozusagen der Retweet-Counter bei anderen müsste dann im 1 runtergehen. Mhm. Beziehungsweise halt auch, wenn du was geschrieben hast und anderen das geretweetet, müsste das, diese Retweet dann bei den anderen im Account halt wieder verschwinden.
Aha. Also ich würde jetzt mal kurzerhand an unsere Zuhörer den Aufruf starten, ob schon jemand... also vielleicht hat das einfach schon jemand getan. Und weiß, was dann passiert. Oder ist es eventuell so, und wenn da jemand im Prinzip seine Nachrichtenkette rauszieht, fällt dieses ganze Twitter-Universum zusammen. Weil dann plötzlich Dangling References existieren, genau. Und Twitter mit wahnsinnig vielen Null-Pointer-Access oder Violations zu tun hat. Ja, interessante Frage. Also ich hatte es wirklich so interpretiert erstmal, dass man eigentlich Twitter, bezogen jedenfalls auch auf die öffentlich getätigten Meldungen, nicht verlassen kann, dass die nicht weggehen. Vielleicht finden wir es irgendwann raus.
Genau.
Ja, was hatte ich jetzt sonst noch alles so an Fragen? Ach so, auf einen lustigen Umstand bin ich gestoßen, und zwar es gibt eine twittercommunity.com, also ein Diskussionsforum, wo Fragen rings um Twitter, also wie verwende ich die Twitter-API, aufgrund dessen bin ich vor allen Dingen dorthin gekommen, beziehungsweise hatte ich auch diese Twitter-Cards, wie die richtig funktionieren. Also wenn Twitter oder wenn ich in meinem Tweet eine URL verwende, zeigt Twitter manchmal die eine Kurzfassung der Seite an und manchmal eben auch nicht. Und ich hatte da eben eine Webseite, also eine URL mit verwendet, wo das genau nicht passierte. Und deswegen hatte ich recherchiert, was da dahinter steckt. Und das sind sogenannte Twitter-Cards, also Karten.
Okay.
Die sind auch richtig regulär dokumentiert und werden letztendlich über Meta-Tags im HTML gesteuert. Da muss man so ein Twitter-Type setzen, was glaube ich, und ein Twitter-Description und Twitter-Title, und das sind genau diese Informationen, die dann dort eingeblendet werden. Beziehungsweise kann man ja auch noch ein Bild zum Beispiel hinterlegen und noch mehr Funktionen. Und auf diesem Wege bin ich auch auf diese Twitter-Community gekommen. Und habe mich da auch als erstes mal gefragt, warum klärt man Fragen, Probleme um Twitter herum? Also warum ist die Twitter-Community nicht bei Twitter? Und
meinst du im Sinne von If You Own Dog Food?
Ja, richtig. Also wenn dieses System so geil und so toll ist, warum verwendet man es nicht selbst? Und
ja, also, zum einen könnte man sagen, dass es vielleicht so ein Frage-Antwort-Teil ist. Also ich meine hier, wenn das so in dieser Community, das ist ja so eine Diskurs-Geschichte, die da aufgesetzt worden ist, das heißt, man stellt eine Frage und dann entwickelt sich vielleicht eine Diskussion und ich glaube, bei Twitter ist es vermutlich einfach, dass dass alles irgendwo untergeht in dieser Masse an Diskussionen. Also du stellst dich ja letztlich auf einen weltweiten Marktplatz, schreist da irgendwas raus und gleichzeitig schreien aber ein paar Millionen andere Leute mit dir in der Gegend rum. Das heißt also, im schlimmsten Fall verhallt deine Nachricht ungehört.
Aber das ist ja dieses mit diesen Hashtags, die man da hat, könnte man auch sowas gruppieren, zusammenführen. Das ist ja ähnlich, wie man auch in einem Forum, also so wie es im Prinzip bei Twitter Community.com gemacht ist, eben diese Sortierung vornehmen. Also grundlegend hätte ich gesagt, sind diese Funktionen, ich schicke eine Anfrage raus, packe da einen Hashtag dran und jemand setzt dazu seinen Kommentar ab, ist eigentlich das, was auch in einem Forum passiert. Aber eben, ich finde es, und das ist ja auch das Problem, was ich vorhin angesprochen hatte, derartige Fragen gehen einfach in diesem riesigen Universum, in diesem Twitter-Nachrichtenschwall unter. Ja. Und deswegen, das auszugliedern, ist da mit dieser Twitter-Community schon sinnvoll. Im Vergleich zur Stack Exchange hätte man natürlich auch da unter Twitters aufsetzen können. Das ist ja das, was Stack Exchange auch macht. Die haben ja ihre Software und parallel dazu immer unterschiedliche Communities oder Schwerpunkte gesetzt. Fand ich aber interessant, dass also irgendwie für mich so ein bisschen war es bezeichnend, dass Twitter nicht mal bei dem Austausch auf seine eigene Software so richtig setzt. Genau.
Ich muss es mal ausprobieren, ob das funktioniert.
Wenn man ein Problem hat mit Twitter, genau, das ist eigentlich auch eine interessante Sache. Vielleicht, wenn es sich irgendwo ergibt, wenn man eine Frage hat zu einem technischen Problem, bei mir funktioniert das und das nicht. Und zwar, genau, das hatte ich nämlich auch eigentlich gehabt. Und zwar war, glaube ich, dass diese Twitter-Description sollte auch ersetzbar sein durch eine OG-Description. Und das hat bei mir irgendwie nicht geklappt. Die Frage könnte ich ja bei Twitter mal reinwerfen und gucken, ob da eine Reaktion passiert. Aber da könnte es natürlich sein, da hängt, gut, vielleicht über diese Tweets oder sowas. Quatsch, über die Hashtags, dass man dann die passenden Leute erreichen kann, ist ein Versuch wert.
Und hier, also ich meine, wenn man jetzt sozusagen den Blick noch ein bisschen erweitert,
ja.
Und sag mal, Twitter ist ja sozusagen letztlich eine kommerzielle Variante dieses Dienstes. Ich meine, ich glaube, Twitter war auch die erste Variante, aber mittlerweile haben sich auch freie Alternativen gebildet. Und eine dieser Alternativen heißt Twitter, also so was wie Twitter, nur mit einem Q und einem U am Anfang. Und Twitter bzw. so ähnliche Plattformen, die haben so ein Konzept von Listen sich ausgedacht. Also Listen, sondern Gruppen heißt das bei denen. Und das heißt, dass sozusagen man legt eine Gruppe an und dort können sich Leute, die dieses Thema der Gruppe irgendwie interessieren, können das mit abonnieren und lesen dann wiederum die Tweets, die sozusagen in diese Gruppe mit reingeschickt worden sind. Und da lässt sich vielleicht so ein Forum eher modellieren als bei Twitter im Allgemeinen. Ich meine, bei Twitter geht es auch mit dem Hashtag, was du angesprochen hast. Keine Ahnung.
Ja. Aber interessant, also das mit Twitter, das hatte ich jetzt ja auch schon mitbekommen, aber selbst nicht hingeschaut. Und die Frage ist, was bietet mir in dem Sinne diese andere Plattform?
Also ja, für mich Also für mich ist es erstmal sozusagen interessant, dass es freie Software ist, die da dem Ganzen zugrunde liegt. Und auf der zweiten Seite versuchen die so ein bisschen das Konzept von Dezentralität wieder aufleben zu lassen. Also bei Twitter, der so bei Twitter morgen pleite geht und es entscheidet, macht die zu, dann ist halt Twitter weg.
Ja.
Und bei Twitter gibt es halt zum einen Twitter.is als Seite, gibt aber genauso Twitter.no als Seite und verschiedene andere Seiten, die diese Twitter-Software nutzen. Aber sozusagen im Hintergrund läuft so ein föderiertes Protokoll ab und seit kurzem gibt es eine Software, die Mastodon heißt und die eine recht große Verbreitung da genommen hat. Und die nutzen genauso dieses Twitter- bzw. Social-Protokoll, um Nachrichten auszutauschen. Und da gibt es also mittlerweile unglaublich viele Mastodon-Instanzen. Also schön ist, ich kann halt quasi den Leuten, egal auf welcher Instanz sie sind, folgen und denen genauso auch Beiträge hinschicken. Aber wenn halt irgendwo mal so ein Teil runtergeht, gibt es immer noch verschiedene andere Instanzen, die dann weiterleben.
Also ähnlich wie wir es früher mit dem Usenet hatten, wo es verschiedene Server gab, die in irgendeiner Form miteinander vernetzt waren und auch in dem Sinne redundant, also dass viele Wege zu einem Server führen konnten, wie die Nachrichten dorthin kamen. Und man an einer Stelle in dieses Netzwerk die Nachricht eingeworfen hat und die sich dann ausbreitet über das gesamte Netzwerk und damit ja nachteilig eben auch nicht mehr zu löschen war, aber auch vorteilhaft nicht mehr zu löschen war.
Genau. Also ich meine, gut, hier würde ich behaupten, wenn du deinen Beitrag löscht, dann verschwindet er auch auf allen anderen Plattformen. Also das ist schon so, dass das Löschen deines eigenen Beitrags dazu führt, dass er überall woanders auch gelöscht wird. Also insofern ist es halt dieser Vergleich mit dem Usenet nicht ganz so hin.
Gut, beim Usenet war es ja auch so, dass man Beiträge löschen konnte. Man konnte ja der Nachricht so eine Cancel hinterher schicken.
Ja.
Was dann natürlich auch wieder zu Schwierigkeiten geführt hat, weil dann die Authentifizierung oder Autorisierung erstmal eingeführt wurde im nächsten Schritt.
Genau.
Dass diese Fehler oder wird man wahrscheinlich alles jetzt nicht gemacht haben, sondern gleich von Anfang an mit bedacht haben, diese Probleme.
Genau. Erinnerst du an die großen Fremdkennzelkriege im Usenet?
Ja. Genau.
Genau.
Und das ist natürlich dann wirklich ein Vorteil von Twitter oder diesem ganzen GNU Social Network, dass dort einfach das Ganze redundant aufgestellt ist und daher auch ja ausfallsicher, angriffssicher, sicherer ist. Wenn natürlich der Weltherrscher herkommt und sagt, alle abschalten, dann ist das Ganze auch hin, aber es ist wesentlich robuster, als jetzt das Ganze in die Hände der einen Firma zu legen.
Genau. Also es ist natürlich schon so, dass einzelne Instanzen können abgeschalten werden und man kann zu natürlich von der Instanz keine Beiträge mehr schicken, aber die bereits geschickten Beiträge sind immer noch vorhanden bei den anderen Instanzen.
Ja.
Also genau.
Genau.
Also da haut dieser Usenet-Vergleich wieder so ein bisschen hin.
Ja, dass an der Stelle die Informationen, es ist im Prinzip ja wie bei einer Tauschbörse oder sowas, wo die eine Datei mehrfach verbreitet ist im gesamten Netzwerk und sich dann an der Stelle, wenn im Prinzip ein Knoten nicht erreichbar ist, die Datei trotzdem von verschiedenen anderen Knoten geholt werden kann oder über die verfügbar ist.
Genau.
Denn das, was ich auch gesehen hatte und dass Twitter ausfällt, dass Twitter nicht erreichbar ist zum Beispiel, ist auch gar nicht so abwegig. Und zwar ist das auch tatsächlich passiert. es gab, oder in der, in der englischen Wikipedia gibt es auch wirklich eine Liste von Ausfällen bei Twitter. Und der jüngste war der vorletztes Jahr oder letztes Jahr, als diese große der Angriff auf Dünen gefahren wurde.
Ja, ja.
Da war auch unter anderem Twitter mit betroffen und schwer bis nicht erreichbar. Beziehungsweise gab es wohl auch die Fälle, dass, jetzt kann ich es nicht genau sagen, eine Nachricht, ein Tweet von irgendeinem Star hat dazu geführt, dass Twitter in die Knie ging, weil einfach viel zu viele Leute, also es mehr oder weniger war es ein selbstgemachter DOS-Angriff. Man hat sich selbst abgeschossen, weil die Leute einfach den Dienst benutzt haben.
Ich meine, ich denke, das war aber eher in Anfangszeiten so. Also, dass es jetzt nochmal so einen wirklichen DOS gibt, dadurch, dass jetzt ein Nutzer irgendwie einen großen Beitrag schreibt,
doch,
halte ich eher für ausgeschlossen.
Also, die Frage ist im Prinzip, wie man jetzt definiert. Es war am 2. März 2014, vor 3 Jahren,
okay.
Also. Und zwar hat während irgendwelcher Academy Awards hat Ellen DeGeneres, keine Ahnung, ein Selfie gepostet, woraufhin...
Ja, okay, ja.
Okay, ich kann mit diesem Vorfall nicht so richtig verbinden, woraufhin Twitter dann 20 Minuten lang breit war. Also
das war ein relativ bekanntes Ding. Das war so eines der bekannten und berühmteren Selfies, die mal irgendwie da gepostet worden sind.
Ah, okay. Und das hat wahrscheinlich so viel Zuspruch, so viel Interesse gefunden, oder beziehungsweise wird es da das Retweeting gewesen sein, das entsprechend, dass die Leute verbreitet haben. Und damit war das komplette Twitter-Netzwerk, das komplette Twitter-Universum offline für 20 Minuten. Also das ist auch eigentlich schon eine ganz schöne Zeit.
Das stimmt. Ja, wahrscheinlich bis der erste Ansturm gelegt hatte und danach hat die Architektur wieder angefangen. Das ist vermutlich, ich weiß es nicht.
Ja. Es ist ganz interessant, ich habe dann auch in diesem, bei Twitter oder in der deutschen Wikipedia sind schon im Twitter-Artikel viele interessante Informationen und auch im Englischen. Und es ist auch insgesamt, was mich bei Twitter so ein bisschen doch begeistert hatte, waren die vielen Open-Source-Sachen, die sie mit eingesetzt haben. Ursprünglich hatten sie mal mit Ruby on Rails angefangen. Und sind dann aber irgendwann gewechselt auf eine Java-Lösung bis hin zu einer Scala-Software. Und haben auch mit MySQL gearbeitet, beziehungsweise haben auch eine eigene Verteilsoftware geschrieben, also Datenbanklösung. Und viele Sachen, Twitter ist glaube ich auch mit einer der großen, die auch mit sehr viel Software freigeben. Also Google gibt ja Google, Facebook, die beteiligen sich auch viel an Open Source Entwicklung mit und veröffentlichen Software, und in dem Gedanken agiert auch Twitter, wobei Twitter nicht ganz so frei ist, wie eben dieses Twitter, was du jetzt gerade beschrieben hattest. Die eigentlichen Hauptkomponenten sind bei Twitter auch noch Closed Source.
Ja, bei Twitter und auch Mastodon, das ist halt wirklich freie Software in dem Sinne. Also die kannst du dir runterladen, also durchlesen, korrigieren und selbst installieren und was immer damit machen. Und das ist ja bei Twitter in dem Fall nicht möglich. Also ich wüsste nicht, dass der Source Code von Twitter irgendwo öffentlich zur Verfügung stehen würde.
Ja, also habe ich auch nichts dazu gelesen, dass da irgendwo in GitHub Account existiert, genau, der den Quelltext dazu veröffentlicht.
Nee, die machen das dann so, dass die ihre Diffs immer twittern.
Ah. Das ist aber natürlich auch dann wiederum sportlich für die Programmierer, denn alle Änderungen müssen klein, kompakt sein und in jetzt 280 Zeichen passen.
Richtig.
Oder vielleicht ist das auch der Grund gewesen, weshalb man die Zeichenanzahl hochgesetzt hat.
Ja. Das war der Punkt, als wir das Java gesetzt haben, weißt du, da mussten wir mehr zeichnen.
Oh ja, das wird es wahrscheinlich mit gewesen sein. Hm. Aber ich habe eins gefunden, Twitter ist gestartet als so ein, mit dem Hintergedanken, ein SMS-basiertes soziales Netzwerk aufzubauen. Und bei auch den SMS, also diesen Kurznachrichten vom Handy, war ja die Zeichenbeschränkung bei 140 Zeichen, glaube ich.
Nee, 160.
Ach, 160. Und ja. Ich wahrscheinlich kam daher auch diese Beschränkung der Zeichen.
Das kann sein.
Mhm. Und das mit diesen SMS-basierten, also Netzwerk hat sich nicht so richtig durchgesetzt. Da hat er, glaube ich, dieses ganze Smartphone-Technologie dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und man hat das jetzt letztes oder vorletztes Jahr hochgezogen auf die 280 Zeichen.
Also wobei, soweit ich mich erinnern kann, sollte Twitter ja quasi so eine Art öffentliche Statusmeldung sein. Also das, was ich so in Erinnerung habe, ist, dass es damals wie heute ja Messenger gibt und da kann man so schöne Away-Messages setzen. Also das heißt, du sagst, ich bin nicht da und schreibst unten rein, weil ich irgendwie gerade Brötchen kaufen bin.
Also ähnlich wie es der Account vom Crowdspace betreibt, Crowdspace offen, geschlossen.
Genau, sowas. Und das, wie gesagt, nach meiner Erinnerung war das sozusagen die Idee, dass das Twitter das genau so machen wollte. Und dass die dann halt einfach sozusagen das als öffentliches Ding angeboten haben. Aha. Ich dachte, mit diesen Status-Messages, die kannst du jetzt hier bei uns in unser Interface reinschreiben und dann schickst du es an die ganze Welt, und nicht nur an deine Message-Freunde.
Mhm. Beziehungsweise sie kümmern sich um die Verteilung. Denn, also das ist im Prinzip immer noch so das, womit ich kämpfe, wie dieses Beispiel vom Fefe-Blog, was wir hatten, also da gibt es ja diesen RSS-Feed, beziehungsweise kann ich auch direkt auf die Seite gucken, wofür brauche ich da noch im Prinzip den Twitter-Kanal? Ähnlich bei Nachrichtenseiten eben wie Zeit oder auch Spiegel Online, die einfach nur, wenn sie einen neuen Artikel bei sich einstellen auf der Webseite, zusätzlich noch einen Tweet absetzen. Es macht für mich so den Eindruck, als ob das einfach ein zusätzlicher Marketingkanal für einige ist. Und Twitter in sich mehr oder weniger die Plattform, zu der alle hingehen, das der Marktplatz, der, wie du vorhin gesagt hast, der globale Marktplatz, auf dem alle sich tummeln, um irgendwas Neues zu hören und mitzukriegen, beziehungsweise es dann dort auch weitertragen. Für mich ist halt Twitter so ein bisschen noch dieses schwer greifbare, warum überhaupt dabei sein, was ist der Mehrwert, was kann ich damit machen, und was ich jetzt so ein bisschen für mich jetzt mit da drin gesehen habe, dass die Reichweite, also dort wird man wahrscheinlich eher noch Leute kennenlernen, Leute erreichen, die man mit einem Betreiben einer einfachen Webseite nicht wirklich erreicht.
Ja, also zum einen das.
Aha.
Und zum anderen, also ich sag mal, kann man das ja auch zum Austausch nutzen. Also ich denke, Twitter ist ja durchaus schon dazu da, so ein bisschen zum Lesen was anzumachen, dann zu schreiben, was dann auch denken. Und am Ende doch, kann man dann wieder doch einen Austausch mit anderen Leuten auch treten, die man jetzt vielleicht sonst so nicht treffen würde, nicht sehen würde oder was auch immer.
Ja, also insofern im Prinzip ein anderer Ausschnitt der Welt, eine Erweiterung oder eine andere Filterblase in dem Sinne, und in die man auch mit eintreten kann, um seine eigene oder die bisherigen Filterblasen zu erweitern.
Genau. Und ich muss schon sagen, dass es also ich da durchaus hin und wieder interessante Beiträge finde und dann auch auf, ich sag mal, interessante Leute stoße, denen ich dann am Ende mit folge und dann ein bisschen lese, was die dann halt auch zu schreiben haben.
Ja. Ich habe auch mal eine Zeit lang Facebook benutzt und da muss ich jetzt wiederum sagen, ist Twitter, habe ich bisher schon wesentlich mehr Gewinn daraus gezogen. Was du jetzt sagst, da kriegt man Informationen, was bei Facebook eher so Blabla und Rauschen war. Also ich würde bald sagen, Twitter ist gemessen an Facebook qualitativ besser, hochwertiger. Ich weiß nicht.
Warte,
warum habe ich es jetzt? Also mir gefällt im Prinzip Twitter besser. Also der Informationsgehalt bei Twitter ist für mich höher als bei Facebook.
Das geht mir aber auch so. Also, Facebook ist für mich so ein, letztlich so ein Fernsehen, würde ich sagen. Mhm. Also so, man geht dahin, also ich gehe dahin und gucke mir da irgendwas an, switch mich durch die Kanäle, durch die Timeline und irgendwann bin ich halt irgendwie gelangweilt und gehe wieder meine Wege.
Also zum Zeittotschlagen.
Genau, also irgendwie zum, also wie letztlich wirklich, ich nutze Facebook größtenteils wirklich wie Fernsehen, dass ich das quasi Facebook anschalte, mich da durch die Timeline scrolle und irgendwas lese und dann, also irgendwann habe ich dann gerade maximaler Gelangweiltheit erreicht und mache es wieder zu. Und dann wochenlang wieder auf. Ich meine, es gibt sicherlich Leute, die das auch produktiver und aktiver und anders einsetzen, aber für mich hat sich da noch kritischer Sinn ergeben. Bei Twitter ist es schon so, dass ich also durchaus da wirklich interessante Leute finde, denen ich da folge und manchmal interessante Ideen mitbekomme, über die ich dann nachdenken kann oder einfach auch mal was zum Schmunzeln habe oder auch mal irgendwie einen technischen Beitrag finde, den ich dann vielleicht hier noch ein bisschen nochmal genauer angucke und vertiefe. Also es ist für mich super vielseitiger.
Das würde ich auch so bestätigen. Das waren jetzt auch so die Erfahrungen in meinen ersten Tagen bei Twitter, dass einfach das Ganze vielfältiger ist und auch Informationen halt, also qualitativ besser. Ja, also insofern ist es, das war ja auch bei mir so diese große Frage oder so ein bisschen, wenn man jetzt sagt, die Leute werden, oder die Gesellschaft wird digitaler, es kommen mehr Leute ins Internet und da sind dann plötzlich diese Plattformen. Aber selbst sucht man ja immer nach irgendwas Bekannten. Man will das an irgendwas Bekannten festmachen, damit vergleichen, weil es das natürlich dann handhabbarer macht. Und wir hatten vorhin eben diesen Vergleich mit der dörflichen Gemeinschaft, mit diesen unterschiedlichen Gruppen und so jetzt mit unseren ganzen Hin- und Her-Überlegungen würde ich auch weiterhin dabei an dem Bild irgendwie festhalten, denn auch das ist für mich so ein Ding, Twitter ist also jetzt in diesen Tagen natürlich klar wieder hochinteressant und deswegen habe ich recht häufig reingeguckt, was passiert da, wie funktioniert das. Ich glaube, das wird auch etwas wieder abebben, aber grundlegend ist es eben genau dieser Effekt, es erzeugt auch die Beteiligung, also diesen Interaktion und den Kontakt, als Kontakt zusammenführen von unterschiedlichen Menschen. Und bis eben dahin, dass es ein globales Zusammenführen ist und auch ein vielschichtiges Zusammenführen. Also vielschichtig im Sinne von Gesellschaftsschichten, von Interessensgruppen. All das verbindet sich oder findet sich ja bei Twitter, wo man auch die entsprechenden Leute finden kann. Das ist so ein interessant. Ich habe halt halt in letzter Zeit auch, oder nee, jetzt schon über ein Jahr hin, einen anderen Podcast zum Beispiel gehört, den Soziopod.
Und wie ist der?
Soziopod.
Ah, okay, ja, ja.
Ja. Und die unterhalten sich sehr über diese philosophischen Fragen. Und das ist auch so ein bisschen im Prinzip diese Sache, die mich auch seit, ja, intensiver, seitdem ich den Soziopod verfolge, mit umtreibt. Was sind die Dinge, die den Menschen antreiben? Was sind so ein bisschen diese tieferen Bedürfnisse oder das, was einfach dahinter liegt? Und da ist, glaube ich, einfach das Phänomen oder dieses Twitter oder insgesamt diese Social Network Sache, dass dies natürlich das Bedürfnis der Menschen nach Zusammenhalt, Gemeinschaft, Kooperation, Austausch befriedigt. Also das ist dafür da, den Menschen, Menschen zusammenzubringen oder den Austausch zu ermöglichen. Was da natürlich die Konsequenzen oder die Schwierigkeiten dabei sind, bezogen im Prinzip auf Verständigung, also die reine textuelle Verständigung oder eben das Ganze sogar herunterbrechen auf 140 Zeichen, wie es bei Twitter ist. Das sind natürlich dann spezielle, aber ich glaube, so ist es grundlegend bei Twitter oder im Prinzip bei diesen ganzen sozialen Plattformen, dass es diesen Dorfanger nachbildet oder diese dörfliche Gemeinschaft.
Das stimmt. Also ich denke, das trifft wirklich am besten. Das ist so ein Stammtisch, Dorfanger, was auch immer. Das ist halt nur nicht mehr auf Dorfebene, sondern auf globaler Ebene.
Ja, und das ist, dadurch gelten natürlich dann auch eigentlich andere Spielregeln. Das ist in dem Sinne, wenn ich früher mal irgendjemanden beschimpft habe am Stammtisch, dann konnte man das noch vielleicht einordnen, weil drei Gläser Bier vor mir standen. Oder es war auch so einfach, dass das im Rahmen des Stammtischs verhallt ist oder vielleicht darüber hinaus noch zwei Ebenen gelaufen ist, aber auf alle Fälle nicht global. Und das ist das, was auch gefährlich ist oder was eben auch schwierig einzuschätzen ist, dass das dann plötzlich in aller Welt ist, derartige Sachen. Das finde ich halt gerade auch so witzig an dieser aktuellen Facebook Cambridge Analytica Debatte. Also über was da geschimpft und gejammert wird, die Leute jagen halt irgendwelche Dinge in die Welt hinaus und schimpfen hinterher, dass sie draußen in der Welt sind. Also,
ja.
Das ist so nicht eben, also man kann es ihnen nicht verdenken. Es ist einfach Facebook und auch Twitter macht es einen leicht, einfach Informationen preiszugeben und man verschätzt einfach den Rahmen. Man tippt die Nachricht da oben in so ein kleines Textfeld, drückt auf Absenden und dann ist die draußen die richtige Tragweite oder sowas, das spürt man einfach nicht mehr.
Ja. Erstens, zum einen ist es schwer abzuschätzen, denke ich. Also, ich sag mal, wenn du halt jetzt in so einer kleinen Blase von 10 oder 100 Leuten lebst und twitterst, dann hast du ja wieder dieses Stammtischgefühl. Dann ist es quasi, sozusagen, fühlt sich Twitter für dich an, vermutlich, wie dein Stammtisch, den du herkömmlicherweise auch hattest. Und dann ist es natürlich völlig überraschend, wenn auf einmal ein Tweet, den absetzt, die ganze Welt erreicht und dann eventuell irgendwelche Folgen dann mit sich bringt. Also das ist das eine, also dass man dann vielleicht irgendwie sich falsch, irgendwie sich falsch anfühlt. Ja, und zum anderen ist es auch so, dass beim Stammtisch, ich muss sagen, was du vorhin sagst, dass du trinkst ein Bier, erzählst halt vielleicht irgendeinen Blödsinn, aber das hören die drei Leute, die da rumsitzen, und dann ist es im besten Fall wieder vergessen, weil die auch drei Bier getrunken haben und das nicht mehr wissen, was da los ist. Und hier bei Twitter schreibst du es rein und dann ist es zum einen eventuell archiviert bis zum Ende der Tage und es kann eben auch jeder auf der Welt lesen. Und das macht das eben viel gefährlicher. Also das ist da irgendwas, sag mal, zu sagen, was jetzt Blödsinn ist, kann dann eben sehr schnell anders ausgelegt werden.
Ja, das ist, glaube ich, da hinkt dieses Bild mit dieser dörflichen Gemeinschaft oder mit diesen dörflichen Gruppen, weil genau eben die Nachricht, die ich bei Twitter abgebe, die ist A in Twitters Händen, also während die früher am Stammtisch einfach verhallt ist oder vielleicht der ein oder andere Anwesende sich gemerkt hat, hier ist sie jetzt wirklich bei einer zentralen Stelle hinterlegt, wie an ein schwarzes Brett geschrieben und auch eben voraussichtlich für alle Ewigkeit. Also insofern eigentlich eher damit zu vergleichen, dass auf dem Marktplatz ein großes, also oder wie im Prinzip in das schwarze Brett in der Uni. Das ist so, als ob jeder, der da seine Meinung kundtun will, seine Nachricht hinterlassen will, drückt, setzt einen Zettel mit ans schwarze Brett. Jeder kann ihn lesen. Und solange ihn dort, und er ist auch festgemacht für ewig.
Genau.
Das ist, glaube ich, insofern ein bisschen verführerisch und täuschend, dass das sich hinter diesem Eingabefeld verbirgt. Das ist, glaube ich, eben das, was bei Facebook auch sehr die Leute dazu verleitet, sich anders da zu präsentieren, sich anders da zu geben, als sie es wahrscheinlich tun würden, wenn ihnen bewusst wäre, also wenn wirklich gerade mal 2000 oder 2 Milliarden Menschen vor ihnen säßen und sie angucken würden, ihnen in dem Sinne auf die Lippen schauen, was da als nächstes rauskommt. Und ja, das sind, ich glaube, das wird uns noch so ein bisschen Schwierigkeiten bereiten, so dieses im Rahmen der Digitalisierung, dass Digitalisierung ja mit dem Eintritt in die Internetwelt, in diese globale elektronische Welt, einige Sachen sich einfach verschieben, einige Sachen nicht mehr so sind wie in der materiellen Welt, einige Bezüge sich aufdrängen, aber doch nicht stimmen. Also eben so den richtigen realweltlichen Vergleich haben wir ja nicht gefunden. Dieser Stammtisch und dörfliche Gemeinschaft-Vergleich passt zu 80%. Schwarze Brett in der Uni ist auch sowas, das passt, aber auch irgendwie nicht so ganz. Da bietet die Internetwelt wirklich was Neues, was noch nie da gewesen ist. Und insofern müsste man wahrscheinlich auch erstmal lernen, damit umzugehen und nicht mit althergebrachten Denkweisen daran gehen.
Genau, und das ist ja auch recht spannend zu sehen, wie sich dein Twitter-Experiment so weiterentwickelt. Also du hast jetzt so erstmal angefangen, deine Finger so ein bisschen in Twitter zu baden. Und ich denke, was ich und vielleicht auch die Hörerinnen und Hörer rausgehört haben, ist, dass du noch einige Fragen zu dem Thema hast und denen auch einige Sachen unklar sind. Und ich denke, wir können dann so in einem halben Jahr das Thema nochmal so zumindest ansatzweise aufmachen und gucken, wie sich das dann weiterentwickelt hat. Also wie deine Twitter-Experience dann ist.
Oder meine Quitter.
Oder meine Quitter, genau. Also bei mir ist es ja auch so, dass ich einige meiner Beiträge bei Quitter einwerfe und die werden dann automatisch zu Twitter weitergeleitet.
Ach, das ist ja interessant.
Genau. Es gibt auch Programme, die sozusagen das automatisiert abgleichen. Also ich meine, ich habe das also bei Twitter kann man so eine Bridge einrichten, die quasi das einfach dann weiter trägt. Es gibt aber auch so Bots, die immer beide Accounts versuchen, gleich zu halten. Also die das gegenseitig abgleichen. Also kannst du bei Twitter was schreiben, das geht zu Twitter. Und du kannst bei Twitter was schreiben, das geht zu Twitter. Und bei mir geht es quasi immer in die eine Richtung. Also wenn ich bei Twitter was schreibe, geht das nicht wieder zurück zu Twitter. Zu Twitter.
Okay. Aber grundsätzlich kann man da diese beiden Netzwerke auch zusammenschließen, auf primitive genau. Weise.
Ja, ja. Hm. Das geht ein bisschen.
Hm. Also insofern, also mit diesem verteilten Gedanken, das ist ja auch so ein bisschen so aktuell meine Beobachtung und Kritik, dass sich sehr viel zentralisiert hat. Die Leute hängen bei Facebook, die eben bei Twitter, das ist eine Instanz, die ich sag mal, entscheidet, ob das Ganze für die Ewigkeit ist oder morgen abgeschalten wird. Da wären solche verteilten Ansätze, wie du es mit Twitter beschrieben hast, wesentlich besser, mehr im Gedanken von des ursprünglichen Internetgedankens.
Und ich denke, das ist auch eigentlich wirklich zu fördern. Das hatten wir schon mal in der letzten Sendung angesprochen, dass man eigentlich wieder dazu wegkommen muss von dieser Dezentralisierung, von der Zentralisierung des Netzes und das Netz wieder ein bisschen mehr dezentral betreiben muss. Aber das ist letztlich ein Punkt, der in der Verantwortung von allen Nutzerinnen und Nutzern liegt. Also das muss jeder sich mehr entnehmen. Und solange alle nur Twitter und Facebook und Instagram nutzen, dann wird sich daran natürlich nicht ändern.
Also ich würde da ein bisschen auch die Schuld mit bei den Anbietern sehen. Und ja, denn ehrlich gesagt, was haben die Leute für Alternativen? Das ist so, jetzt gerade auch wieder auf Facebook rumhacken, ist insofern etwas schwierig, weil was sollen die Leute richtig anderes machen? Die Facebook hat es natürlich auch in ihrem eigenen Interesse, die Plattform super ausgebaut, die haben Apps dazu, es ist einfach, das zu nutzen. Und da ist es, da finde ich, da fehlt einfach ein Haufen Software, die den Leuten Alternativen bietet. Denn genau um diese Alternativen geht es ja auch. Letztendlich ist es auch blöd, wenn alle Leute, gut, Twitter ist per se erstmal dezentral organisiert, aber wenn die Software auch, wenn es auch nur eine Software gäbe, wäre es auch wieder ungünstig. Selbst fürs Usenet hatten wir ja unterschiedliche Server-Varianten. Jetzt kann ich, Mist, aus dem Stegreif fällt mir jetzt nicht mehr der große Hauptserver ein. Von dem, aber es.
INN.
Genau, der INN, ja. Und daneben gab es noch genau Leafnode und einen Hamster, der gerne irgendwelche Beiträge gefressen hat. Ja, da war schon auch eben diese Vielfältigkeit in der im Angebot der Software da. Und das wäre fatal, wenn man im Prinzip sagt, nur weil wenn man das Netzwerk verteilt, ist es damit getan. Und da wäre es auch schön, wenn auch ein bisschen mehr Software in die Landschaft kommt, die auch vielleicht unterschiedliche Benutzerbedürfnisse wiederum besser in den Blick nimmt und auch mit eben solchen, eben diesen Datenskandalen, wie es jetzt bei Facebook ist, dass vielleicht auch an der Stelle andere Bedürfnisse befriedigt, also angesprochen werden von den Benutzern, um solchen Schwierigkeiten einfach aus dem Weg zu gehen, was diese Fragen nach Datenhoheit einfach betrifft. Also insofern sehe ich da auch wirklich noch ein bisschen ein Mangel einfach im Angebot, dass auch den Leuten, die heute eben, wer heute sagt, ey, ich möchte gerne Facebook nicht mehr nutzen, den kann man schwer was anderes empfehlen.
Naja, ich sag mal so, also die Leute, die noch nicht bei Facebook sind, gehen ja gar nicht erstmal mehr zu Facebook, glaube ich, sondern ja. Die nutzen dann irgendwie was anderes. Und ja, die Leute, die jetzt noch bei Facebook sind, ich weiß nicht, was man denen empfehlen kann. Also ich denke, so ein paar Ersatz-Facebook-Brücke oder wie auch immer, gibt es schon, aber ich weiß nicht, wie gut benutzbar und so weiter die sind. Also das, ja. Also ich denke schon, da gibt es schon recht, dass die Alternativen, das sieht schon eher mau aus.
Mhm. Ich habe es nämlich ganz extrem damals einfach bei WhatsApp erlebt. als damals Facebook WhatsApp gekauft hat, sind irgendwie alle, also einige Leute geflohen, haben halt gesagt, oh, schlimm, böse und mache ich nicht. Am besten hat man dann die Nachricht bekommen, ja, ich bin nicht mehr bei WhatsApp, du erreichst mich jetzt bei Facebook. Hatte ich auch wirklich, hatte ich wirklich solche Nachrichten. Und nach einer Zeit, also ich sag mal, sind die Leute auch wieder zurückgekommen zu WhatsApp. Das ist halt dieses Interessante daran, dass das so ein, ich sag mal, so ein Einschnitt war, der nicht nachgehalt hat. Also dieser Verkauf, dieses oh böse, schlimm, Facebook hat WhatsApp übernommen, wurde dann war wieder vergessen. Und damit war wiederum WhatsApp geheilt. Also man, und ich weiß nicht, ist vielleicht auch ein ganz anderes Thema, aber da fand ich, hat sich zum Beispiel für mich jetzt jedenfalls mit Conversation eine angenehme Alternative aufgetan, die ich auch hier und da wirklich schon ein bisschen mit ja, beworben habe.
Okay.
Hm? Denn,
also
zu WhatsApp, weil von der Bedienung her ist es einfach WhatsApp ähnlich. Ich kann recht einfach die Bilder verschicken und bis dahin, dass ich auch in der Vergangenheit schon einigen Leuten halt Jabber mit angeraten hatte, mit die mit rübergenommen habe.
Würde mich natürlich die Erfahrung interessieren, aber ein Blick auf die Uhr zeigt, dass wir das mal verschieben müssen, ja, auf vielleicht eine andere Sendung.
Genau, denn in 10 Sekunden ist unsere Sendezeit vorbei. Uns bleibt jetzt nur wieder Tschüss zu sagen.